Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 12 Jahren, da schuf der Bildhauer und Maler der frühere Kunstakademie, Rektor aus Düsseldorf Markus Lüpertz, ein illustriertes Grundgesetz. Er schuf auf Anregung der Bild-Zeitung ein ganzes Buch. Auch Künstler wie Jochen Gerz, die schufen in Karlsruhe am Ort des Bundesverfassungsgerichts einen Platz der Grundrechte. Morgen, da ist es 75 Jahre her, dass das Grundgesetz erlassen wurde. Mit Monika Grütters, der früheren Kulturstaatsministerin, sprechen wir hier über Kunst im und am Reichstag zum Grundgesetz. Mehr dazu am Ende der Sendung, zu der sie Michael Köhler herzlich einlädt. Willkommen bei Kultur heute. Mit Filmkunst wollen wir beginnen. Unsere Filmkritikerin bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes ist Katja Nikodemus, die mir im Vorgespräch gesagt hat, dass sie eine ganze Reihe amerikanischer Produktionen gesehen hat, ganz frisch. Gestern, glaube ich, hatte Premiere von Nikodemus Anora von Sean Baker. Was ist das für ein Spielfilm des amerikanischen Filmregisseurs? Klären Sie uns bitte auf.
Ja, Sean Baker ist ja ein amerikanischer Independent-Regisseur mit einem, kann man sagen, klassenkämpferischen Impetus. Also er dreht eigentlich immer Filme, Spielfilme über Menschen in prekären Verhältnissen und er sucht mit einer dokumentarischen Kamera Authentizität. Zum Beispiel in Tangerine Dream, da ging es um eine Pornodarstellerin in Los Angeles. In seinem letzten Film The Florida Project mit Willem Dafoe, da ging es um die Bewohner eines heruntergekommenen Motels in der Nähe von Disneyland, Florida. Und jetzt in seinem neuen Film Anona, der will eine Komödie sein, da macht er eine Sexarbeiterin zur Hauptfigur und der Film spielt im russischen Milieu von New York, was schon ganz interessant ist. Und bei ihrer Arbeit als Prostituierte, da lernt die 23-jährige Anona eben den etwas jüngeren Ivan kennen. Das ist der Sohn, stellt sich dann raus, einer superreichen Familie, eines Oligarchen. Er bestellt sie in sein luxuriöses Apartment und das geschäftliche Verhältnis, das beginnt so ein bisschen private Züge anzunehmen und sie fahren dann auch nach Las Vegas und heiraten spontan, was wiederum seine Familie auf die Palme
gar nicht lustig
bringt.
Findet,
gar nicht lustig finde. Die schickt dann auch ihre Handlanger. Es wird viel gerangelt und auch viel gebrüllt in diesem Film. Nur, wie wir alle wissen, für eine Komödie ist das Wichtigste das Timing. Und da hat der Film ein kleines Problem. Also die Dialoge sind einfach dann doch zu dokumentarisch improvisiert und pointenlos. Also als Komödie funktioniert der Film nicht so wirklich, aber als Milieustudie in New York schon.
Mhm. Ganz winziges Wort noch. Ich glaube, er wird getragen von der Darstellerin, ne?
Die ist schon sehr gut. Mir fällt jetzt gerade ihr Name nicht ein spontan. Aber ich finde auch diesen jungen Ivan sehr gut. Also an den Schauspielern liegt es jedenfalls nicht, dass die Komödie nicht funktioniert.
Im Spielfilmwettbewerb hatte The Apprentice, der Lehrling, auch Premiere gestern. Eine Filmbiografie über den jungen Donald Trump als Immobilientycoon. Stimmt, was ich höre, dass der Film bejubelt wurde?
Er wurde nicht bejubelt eigentlich. Er wurde im Grunde sehr zwiespältig aufgenommen. Es gab Leute, die fanden das Bild, das hier von Trump gezeichnet wird, zu positiv. Ich finde dieses Bild eher sachlich. Also es geht, wie gesagt, haben Sie schon gesagt, um die 70er Jahre in New York, in der Zeit, in der Trump den Grundstein für sein Immobilienimperium ja gelegt hat und sich auch von seinem strengen deutschen Vater emanzipiert hat. Das ist auch interessant zu sehen. Und im Zentrum steht eben Trumps Beziehung zu einem zwielichtigen Anwalt, Roy Cohn. Der bringt ihm bei, wie man sich in dem Haifischbecken New York bewegt. Eben mit Betrügereien, mit Tricksereien, mit Lügen. Und eine wichtige Devise, die Donny Boy, so heißt, wird er hier genannt von seinem Mentor, die Donny Boy lernt, die lautet, gib nie zu, dass du verloren hast. Behaupte immer, es sei ein Sieg. Und das hat er ja dann auch, kann man sagen, weitlich umgesetzt, diese Devise. Und auch die Beziehung zu seiner ersten Frau Ivanka wird erzählt. Da gibt's auch eine Szene, in der er sie sozusagen am Ende der Ehe vergewaltigt oder fast vergewaltigt. Und der Film, ja, was soll ich sagen, der hat ausgebleichte Farben, einen 70s-Style, er ist schnell, auch fast hastig geschnitten, er passt sich sozusagen Trumps Ehrgeiz und Aufstiegsgeschwindigkeit an. Und in der internationalen Presse ist der Film eigentlich durchgefallen, er wurde als Flop bezeichnet. Man muss sagen, bei den Premieren wird hier in Cannes immer frenetisch gejubelt, weil da noch so viele Macher mit dabei sind.
Sie haben mich hingewiesen auf einen Film, über den wir zum Schluss noch sprechen müssen. Der heißt Marcello Mio. Sie entschuldigen, klingt im ersten Moment wie eine Eissorte, ist aber ein Biopic über Marcello Mastroianni und damit sehr ehrenwert, gemacht von Christoph Honoré.
Ein schönes Wortspiel. Das ist ein sehr, sehr leiser und sehr, sehr berührender Film. Für mich war es einer der schönsten Filme, die ich jetzt in Cannes gesehen habe. Der beginnt mit einer lustigen Szene. Eine Regisseurin probt mit der Darstellerin Chiara Mastroianni, die sich übrigens selbst spielt, wie alle Darsteller dieses Films sich selbst spielen. Und die sagt dann bei der Probe, sag mal Chiara, spiel doch mal ein bisschen mehr wie dein Vater Marcello, nicht wie deine Mutter Catherine Deneuve. Und die Worte, die lösen bei Chiara Mastroianni sowas aus wie eine Auseinandersetzung mit ihrem Vater. Oder eine Trauerarbeit. Sie verwandelt sich in Marcello Mastroianni. Sie trägt dann kurze Haare, sie spricht Italienisch.
Hat einen Schnurrbart
sie reist
auch,
nach
ne?
Italien, mhm. Sie hat einen angeklebten Schnurrbart. Und sie befragt ihre Mutter Catherine zu ihrem Vater. Und die Deneuve will das erst nicht, macht's dann aber. Und das Mutter-Tochter-Verhältnis, das ist sozusagen auch der komische Kern des Films. Denn als Klingelton von ihrer Mutter Catherine Deneuve hat Chiara Mastroianni den Ritt der Walküren eingespeichert.
Von Richard Wagner aus dem Ring des Nibelungen. Ich höre alles sehenswerte Filme, über die uns Katja Nikodemus live aus Cannes gerade unterrichtet hat. Dank dafür. Wir werden am Sonntag nochmal von ihr eine Bilanz hören. Die Anschläge, sie waren zahlreich und verheerend, um die es jetzt geht, die auf die Bühne gebracht worden sind. Die islamistischen Attentate vom 13. November 2015 in Paris forderten in der französischen Metropole über 130 Todesopfer, verletzten mehrere hundert Menschen. An mehreren Stellen gingen die Angreifer mit Maschinengewehren am Stade de France, mehreren Café-Terrassen und dem Konzertsaal Bataclan auf die Menschen los. Laurent Godet erinnert mit seinem Text Terrasse an diese Ereignisse. Am Pariser Théâtre de la Colline inszenierte er dies mit dem bekannten franco-kanadischen Regisseur Denis Marlowe, der in der Vergangenheit schon mit Godet zusammengearbeitet hat. Gesehen hat es für uns auf der Bühne Eberhard Spreng.
Eine junge Frau mitten auf einer leeren, spärlich beleuchteten Bühne. Sie erzählt vom Aufwachen am Morgen des 13. November 2015. Von ihrer Aufregung, weil sie am Abend ein Date hat und, wie es scheint, frisch verliebt ist.
Je me dis que cette journée est belle, puisque nous allons nous voir ce soir. Dès le matin, cette boule dans le ventre, qui dit que je t'aime, peut-être plus que je ne le pensais.
Langsam schimmert auf der Riesenleinwand hinter der Spielfläche eine Stadtansicht auf. Fassaden hinter Bäumen, gefilmt in einer langen Kamerafahrt. Der franco-kanadische Regisseur Denis Marlowe lässt außer diesem ersten weitere impressionistisch hingetupfte Schwarz-Weiß-Videos projizieren. Es sind fast abstrakte, leicht unscharfe und in Zeitlupe verlangsamte Stimmungsbilder. Zum Beispiel Großaufnahmen von den typischen Korbgeflechtstühlen auf den Pariser Café-Terrassen. Auf denen saßen am ungewöhnlich milden Abend des 13. November viele junge Menschen.
Le temps est magnifique. C'est étrange en cette période de l'année. C'est pour cela qu'il y aura tant de monde aux terrasses des cafés ce soir. Parce que les Parisiens sont bien que c'est peut-être la dernière soirée douce avant l'hiver.
Auf mehrere Akteurinnen verteilt die Regie hier den Text. Das stimmenreiche Ensemble sitzt einfach auf Bänken an den Seiten der Bühne. In die Mitte kommt, wer gerade das Wort hat. Laurent Godets Prosa lässt das große Kollektiv der Opfer zu Wort kommen. Es ist eine Wir-Erzählung, in die einzelne Schicksale eingebettet sind. Das der jungen Frau, die mit ihrer in Barcelona lebenden Zwillingsschwester den gemeinsamen Geburtstag feiern will und die sich bei der Frage, wo das geschehen soll, fatalerweise auf Paris einigen. So wird dieser 13. November 2015 auch ihr gemeinsamer Todestag. Oder die Geschichte des jungen Mathieu. Vor dem Bataclan bittet ihn ein ob der Opferzahlen im Konzertsaal völlig überlasteter Sanitäter, sich um eine Schwerverletzte zu kümmern. Die ihm unbekannte Frau stirbt in seinen Armen.
Personne ne m'a préparé à recueillir les derniers instants de la vie d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Personne ne m'a dit que tu serais ma rencontre de vie qui renverserait tout en moi. Julie.
Niemand, so sagt dieser Mathieu, habe ihn auf eine solch tragische Situation vorbereitet, die sich in seine Seele einschreiben wird als der wichtigste Moment seines Lebens. Autor Laurent Godet feiert das plötzlich im Chaos brutaler Attentate erwachende Heldentum. Krankenpflegerinnen, Feuerwehrmänner und Polizisten sind neben den Opfern die Protagonistinnen und Protagonisten einer Chronik, die den Tätern bewusst keine Stimme gibt. Terrasse erzählt vom Anschlag auf die Cafés und den Bataclan, wobei sich der Autor zwar auf die historischen Fakten stützt, die Situation aber von Figuren schildern lässt, die hier schon wissen, was auf sie zukommt. So sprechen Opfer und Überlebende als großes Wir im Angesicht der Katastrophe. Es ist also eine dokumentarische Fiktion, die der Regisseur Denis Marlow allerdings in einem durchgängig feierlichen Ton aufführt, als chorisches Requiem, als elegisches Oratorium. Das Ergebnis ist Ermüdung, die wohl unerwünschteste Reaktion angesichts der dramatischen Thematik. Aber ist das Zeremonielle überhaupt die richtige Form für die verheerenden Anschläge von 2015? Mit ihrem hohen Ton und ästhetischer Formvollendung macht diese Aufführung das Unbegreifliche und nicht zu bewältigende zu einem abgeschlossenen Thema der französischen Zeitgeschichte. Gewidmet hat der Autor den Text allen, die sich an diesem Abend als Pariserin oder Pariser fühlten. Und tatsächlich haben ja fast alle im Publikum ihre je eigenen Erinnerungen an den 13. November und den Angriff auf die Vie Parisienne, auf Freiheit und Lebensfreude. Aber das große pariserische Schicksalskollektiv will sich im Théâtre de la Colline nicht so recht zusammenfinden. Vielleicht mag man einfach solcherlei Gottesdienste nicht.
Sagt Eberhard Spreng über Terrasse von Laurent Godet, ein Theaterstück über die Anschläge von 2015 in Paris auf der Theaterbühne. Am 8. Mai wurde es verabschiedet, am 23. Mai 1949, morgen vor 75 Jahren erlassen, tags drauf trat es in Kraft, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Uns interessiert heute, einen Tag vor dem Jubiläum, die Frage nach der Kunst. Weniger die sprachliche, teils bildreiche Kunst des Wortlauts des Verfassungstextes als vielmehr die buchstäbliche. Bei Kunst und Grundgesetz denken die meisten an Artikel 5 Absatz 3 und die Kunstfreiheit. Seit der Wiedervereinigung gibt es aber im und am Reichstag viel bildende Kunst, die sich mit den Grundrechten selber befassen. Dieses Jahr kommen weitere Arbeiten hinzu. Überdies werden Gegenwartsfragen der Demokratie gerade intensiv im Medium der Kunst verhandelt. Mitglied im Kunstbeirat des Deutschen Bundestages und Kulturstaatsministerin AD ist Professor Monika Grütters. Und sie habe ich gefragt, das Grundgesetz atmet antinarzistischen Geist. Wie wichtig ist darin die Kunst?
Ich kenne keine Verfassung der Welt, in der die Kunstfreiheit, die Sie gerade erwähnt haben, bei uns im Artikel 5 einen so noblen Verfassungsrang haben. Und das ist natürlich eine Lehre aus unserer Geschichte. Autoritäre Systeme fangen immer damit an, intellektuelle Künstler, Wissenschaftler mundtot zu machen. Und daraus haben wir geschlossen, hier in unserer freiheitlichen Verfassung, die eine Lehre aus den Zusammenbrüchen ist, brauchen wir einen hohen Verfassungsrang zugunsten der Kunst. Sie gilt ja auch, unsere Verfassung, neben der blumigen Sprache als eine der freiheitlichsten der Welt, an denen sich andere Länder tatsächlich auch orientiert haben später. Und mir ist im Übrigen kein Parlament der Welt bekannt, das eine so große systematische Kunstausstattung hat, die ja auch ein Spiegel des Selbstverständnisses der Nation sein soll. Das war uns wichtig bei der Neugestaltung des Regierungsviertels in Berlin nach dem Fall der Mauer. Dafür steht vor allen Dingen das Reichstagsgebäude, in dem sich Höhepunkte und Katastrophen der deutschen Geschichte ja wiederfinden. Wir haben Künstler damals ausgesucht, das auszustatten mit einer ausgesprochen künstlerischen Haltung ohne jede Vorgabe seitens des Bauherrn. Die sollten verantwortungs- und selbstbewusst arbeiten und das Verhältnis von Kunst und Macht zum Ausdruck bringen. Und da sind in der Tat viele Kunstwerke inzwischen, die sich damit beschäftigen.
Lassen Sie uns noch mal auf ein paar gucken. Ja. Auch dem Kunst weniger Interessierten ist beispielsweise das berühmte Werk GG 49 von dem israelischen Künstler Dani Karavan bekannt, nämlich weil es im März 23 zum Ziel von Klimaaktivisten geworden ist. Mhm. Manche haben es da überhaupt erst wahrgenommen. Mit schwarzer Farbe wurden diese Glastafeln beschmiert und Bundestagspräsidentin Baas hat gesagt, ich habe da kein Verständnis für, das empört mich. Das Kunstwerk als Mahnung, unsere Grundrechte zu achten und zu schützen, dafür ist es da. Das wäre so ein herausragendes Werk.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir viele Arbeiten haben, die sich mit der Geschichte, mit der Demokratie, mit der Geschichte auch des Parlaments auseinandersetzen, wie Boltanski mit seinem Archiv der deutschen Abgeordneten, Jenny Holzer, die so eine LED-Endlosschleife mit Redeversatzstücken von 1871 bis 1899 hat, Hans Hakes, berühmtes der Bevölkerung, dieser deutsche Urwald im Innenhof des Reichstags, Josef Beuys mit seinem unter Strom gesetzten Tisch, Gerhard Richter mit dem Birkenau-Zyklus. Aber die alle beschäftigen sich indirekt mit dem Grundgesetz. Sie haben recht, Dani Karavans, das ist ein israelischer Künstler, mittlerweile verstorben, hat das Grundgesetz in seiner Fassung von 1949 tatsächlich an das Ufer der Spree gestellt und damit auch an den Rand unseres Regierungsviertels 19 Artikel auf 19 gläsernen Stelen. Und das Interessante daran ist, dass man hinter diesen gläsernen Stelen mit den 19 Grundrechtsartikeln auch eine Installation sieht mit 5 Schornsteinen, mit rostenden Eisenplatten und mit so Rasenflächenversatzstücken. Und damit spielt er natürlich auf die direkte Vergangenheit, auf den Nationalsozialismus, auf den Holocaust an, auf die Schornsteine, die Gleissegmente. Und er will damit auch den utopischen Charakter dieses Grundgesetzes, des Grundrechtekatalogs sichtbar machen, dass auf den Abgrund die Freiheit, die Würde des Menschen als zentraler Punkt der neuen Verfassung steht. Und mit den Glassegmenten will er auf die Transparenz hinweisen, glaube ich, die eine Demokratie einfach braucht. Das Verbindung von innen und außen, von Geschichte und Gegenwart ist dem Danny Caravan, finde ich, mit diesen Glasstäben sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gelungen. Und ja, ein 20. Das war der Wunsch einiger Aktivisten. Eine 20. Stele brauchen wir unseres Erachtens nicht.
Jetzt haben Sie ein Panorama aufgemacht der bildenden Kunst, die sich mit dem Grundgesetz direkt oder indirekt beschäftigt. Wir könnten viele andere Namen noch sagen. Wir könnten Jochen Gerz, Anselm Kiefer und so weiter erwähnen. Sie haben Haake erwähnt. Über den gab es ja auch eine Bundestagsdebatte, weil er nämlich die Abgeordneten gebeten hatte, aus ihren Wahlkreisen Erde mitzubringen, in diese Kiste dann reinzutun. Der Bevölkerung steht da in Neonschrift drüber. Ich entnehme Ihren Worten aber Folgendes. Am 23. Mai 1949 hat kein Geringerer als Konrad Adenauer in der Pädagogischen Akademie gesagt, wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, denkt bewegten Herzens daran, dass heute mit dem Ablauf dieses Tages das neue Deutschland entsteht. Dieses neue Deutschland drückt sich auch eben in Kunstfreiheit aus. Sie haben viel Wert darauf gelegt, zu sagen, ein antinarzistischer Geist drückt sich auch in der Kunstfreiheit aus.
Ja, das tut es auf jeden Fall, weil es ja die Künstler, die Intellektuellen, diese kritischen Geister einer Gesellschaft sind, die immer wieder auch den Stachel löcken gegen Dinge, die wir mittlerweile uns angewöhnt haben, für selbstverständlich halten. Und nur indem man auch ganz bewusst diese Menschen mit ihren kritischen Auseinandersetzungen und Haltungen fördert und sagt, ihr müsst nicht einem Zweck dienen, sondern wir finanzieren eure Kunst, weil wir sie für das gesellschaftliche Miteinander für wichtig halten. Ihr seid diejenigen, die uns einen Spiegel vorhalten, die auch mal Dinge tun, die unbequem sind. Nur so bleibt eine Demokratie lebendig, munter, wach und man wird vor Einschläferung und Bequemlichkeit bewahrt. Und wir haben, weil uns das Grundgesetz und seine wunderbare Sprache und auch der Geist darin, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil das so wichtig ist, hat sich der Kunstbeirat entschieden, ein neues, großes Projekt zum Thema Grundgesetz in Künstlerhände zu legen. Wir haben 19 Künstler beauftragt, sich jeweils mit einem der Grundrechteartikel zu beschäftigen und werden daraus eine große Ausstellung machen, die dann nächstes Jahr auch im Bundestag zu sehen sein wird und wandern soll. Und da haben wir eine 20. Position im Übrigen mit eingebaut. Also es wird, glaube ich, eine tolle Auseinandersetzung geben mit unseren Grundrechten.
Ist die 20. etwa Kultur ins Grundgesetz?
Nein. Ich würde mich freuen, wenn wir die Kunstfreiheit oder der Staat schützt und fördert die Kultur. Das ist ja der Wunsch vieler. Ich schließe mich dem an, dass wir das oben nochmal ins Grundgesetz mit reinnehmen, weil es eben eine hohe gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat, wie eine Gesellschaft mit ihrer Kunst und den Künstlern umgeht. Und das ist nicht nur wichtig für den einzelnen Künstler. Aber das ist nicht die 20. Position, sondern da haben wir eine Künstlerin gebeten, mit der Bevölkerung, mit der Basis, mit Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten und deren Wünsche für die Demokratie mit auf den Weg zu geben, indem Kraniche gefaltet werden. Das ist in vielen Kulturen, steht dieses Tier für Werte wie Frieden, Freiheit und Glück und das ist die 20. Position. Aber wir haben tolle Künstler eingeladen, wie Hans Haake zum Beispiel, der sich um Eigentum kümmert, Thuli Mekontyo, eine namibische Künstlerin, die sich mit der Würde des Menschen auseinandersetzt. Wir haben eine israelische Künstlerin, Ilit Azuleh, die Religionsfreiheit zum Thema machen wird. Harald Hauswald mit seinen Arbeiten von der Wende, dem geht es um Versammlungsfreiheit. Also via Lewandowski, Post- und Briefgeheimnis, was bedeutet das in der digitalen Welt? Ich glaube, da werden Künstler mit ihrem besonderen Ausdrucksvermögen uns noch mal einmal ihren Blick auf unseren Grundrechtekatalog zum 75. Jubiläumsjahr mit auf den Weg geben.
Wir sprechen in einem Moment, da die Kunstfreiheit an ihre Grenzen getrieben wird. Wir hatten den Documenta-Skandal 2022 um People's Justice. Wir hatten die Berlinale Abschlussgala mit ihrem Eklat im Februar dieses Jahres. Wir hatten die Kartoffelbrei-Würfe auf Monet-Gemälde in Potsdam oder Suppenwürfer auf Van Goghs in London im Oktober 22. Wir diskutieren gegenwärtig die BDS-Nähe von Künstlern nach dem 7. Oktober, nach dem Attentat der Hamas auf israelische Bürger, also Künstler, die dann vielleicht nicht ausgestellt werden. Sehe ich das richtig, dass gegenwärtig das Verhältnis von Kunst und Grundgesetz oder Freiheit so strittig ist wie selten?
Es wird jedenfalls durch die von Ihnen genannten Beispiele wirklich strapaziert. Wir haben das Thema Freiheit der Kunst sehr, sehr großzügig immer ausgelegt. Das war auch während meiner Amtszeit als Staatsministerin gelegentlich der Fall, dass wir da die Grenzen definieren mussten. Und das tut ja das Strafrecht. Also erstens, wir müssen so großzügig bleiben, wie es irgend geht. Wir brauchen diese kritischen Künstler, auch wenn sie geschmacklich oder mit einigen Aktionen uns strapazieren oder das sehr weit auslegen. Aber sie müssen dann natürlich auch mit der Kritik der Bevölkerung rechnen. Es gibt Grenzen, die sind dann einfach überschritten, wie zum Beispiel, wenn es um antisemitische Äußerungen geht. Oder wenn Rapper beispielsweise ein Video machen, in dem KZ-Gefangene drin vorkommen. Also das sind dann keine Geschmacksfragen mehr, sondern da wird das Strafrecht tangiert und da hört die Kunstfreiheit auf. Ich glaube, dass die Nervosität in der Gesamtbevölkerung sich eben auch in solchen Aktionen, die ich für indiskutabel halte, ausdrücken. Und man sieht ja den Reflex der Bevölkerung auch darauf, dass zum Beispiel das Brandenburger Tor oder der Wurf auf große Kunstwerke hier auch nicht mehr akzeptiert wird als politische Aktion.
Das sagt Monika Grütters über Kunst und Grundgesetz. Jenny Erpenbeck hat als erste deutsche Schriftstellerin den Booker Prize gewonnen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Mehrere Zeitungen hatten das ja schon vor Wochen prophezeit. Jetzt hat Jenny Erpenbeck als, Sie haben es gesagt, erste Deutsche gemeinsam mit dem Übersetzer Michael Hoffmann den International Booker Prize gewonnen. Der in Großbritannien verliehene Preis gilt als einer der prestigeträchtigsten. Ausgezeichnet wurde Erpenbeck für ihren Roman Kairos, in dem die unmögliche Liebesgeschichte eines ungleichen Paares mit dem Untergang der DDR verwoben wird. Erpenbeck wirkte hocherfreut und nahm den Preis mit großer Rührung entgegen. So beschrieb es die Literaturkritikerin Maike Albart heute im Büchermarkt.
Nach der Rede, als Jenny Erpenbecks Name dann fiel und der von Michael Hoffmann, schien sie völlig überwältigt zu sein. Sie war erst einmal umgeben von ihrer Verlegerin, dem Verleger, den verschiedenen Begleitungen, die sie hatte, wurde gefeiert und war vollkommen überrumpelt, trat dann ans Mikrofon und hat als erstes, das machte sie auch ungeheuer sympathisch, ihre Familie genannt.
Erpenbeck, 1967 in Ost-Berlin geboren und in einer Familie von Schriftstellern groß geworden, gilt hierzulande zwar als eine der bedeutendsten Vertreterinnen der deutschen Gegenwartsliteratur, wird aber im anglophonen Ausland, im Gegensatz zu ihrem Heimatland, als ein regelrechter Weltstar der zeitgenössischen Literatur gehandelt. Was daran liegen mag, dass ihre Geschichten aus einem persönlichen Fundus an Erfahrungen geschrieben sind. Das gilt auch für Kairos, das in Berlin der späten 1980er Jahre spielt. Also zu einer Zeit, die Jenny Erpenbeck als eine sehr entschleunigte Zeit erinnert. Sie selber formulierte das vor einiger Zeit so.
Also was ich jetzt gerade beim Rückblick auf die Zeit noch mal so richtig als angenehm empfunden habe, war, dass es überhaupt so viel Zeit gab. Dass wir die Zeit hatten, mit Freunden zu sitzen und zu reden und tagelang in Kaffeehäusern rumzuhängen. Also diese Gelassenheit der Karriere gegenüber, die Gelassenheit Geld gegenüber, ist viel, viel weg. Also im Vergleich zum heutigen Leben gab es viele Dinge, die man heute machen muss, gab es einfach nicht so.
Jenny Erpenbeck. Und nach langem und zähen Ringen liegt er endlich vor. Der Entwurf zur Novellierung des Filmförderungsgesetzes hat eine Verpackung bekommen. Mit dem Entwurf und der damit verbundenen Reform soll die Filmförderung flexibler, effizienter und transparenter gestaltet werden. Die Neuordnung der Filmförderung steht im Koalitionsvertrag. Dazu gehört auch, dass Autorinnen und Regisseure künftig angemessen am Erfolg eines Films beteiligt werden sollen. Verbesserungen soll es auch bei der Kinoförderung geben und das neue FFG tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
Die Kulturmeldungen waren das mit Antje Allroggen am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Informationen am Abend. Zuvor natürlich die Nachrichten ausführlich. Ein Thema dort: Europa ist gespalten über die Anerkennung Palästinas als Staat. Ihnen einen guten Abend.